HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Herr Malessa, wir sprechen heute über die Bibel und wie man sie heute noch lesen und verstehen kann. Viele Menschen haben ja eine Bibel, aber kaum jemand liest da drin. Finden Sie, wir sollten mehr in der Bibel lesen?
Oh, unbedingt. Sie ist, wie ich finde, das menschenfreundlichste und menschenkundlichste Buch der Weltliteratur, der ungelesenste Bestseller. Mhm. Angeblich haben 40 Millionen Deutsche einen im Regal stehen. Und eine Untersuchung der Uni Leipzig hat neulich ergeben, dass 63% derer, die sie nicht lesen, annehmen, sie fänden sie interessant, wenn sie sie lesen würden.
Wir werden auf diese Studie noch eingehen und warum die Menschen sie dann am Ende doch nicht lesen. Aber es ist ja ein altes Buch. Müssen wir sie heute vielleicht noch mal anders oder neu lesen, als wir es vielleicht gewohnt sind? Oder
ja,
die, die es gewohnt waren?
Ja, unbedingt. Weil die Gerüchte über dieses Buch sind hartnäckig und werden, glaube ich, weiter vererbt über Generationen hinweg. Neu lesen in dem Sinne, dass man sich sagt, ach, Hans-Dieter Hüsch, der große niederrheinische Kabarettist, sagte mal, du kommst auch drin vor. Würde ich unter dieser Prämisse zu diesem Buch greifen und die dramatischen Familiengeschichten und Streitereien und Überlegungen, aber auch Gebete, Lieder und tief psychologischen, symbolhaltigen Geschichten lesen, würde ich merken, es ist eigentlich eine Romansammlung. Mhm. Es ist eine Gedichtsammlung, ein Liederbuch, ein Gebetbuch, voller Poesie und Menschenkenntnis. Der ist nichts Menschliches fremd, aber eben auch nichts Göttliches. Und so die Bibel zu lesen, empfehle ich jedem und jeder.
Du kommst auch drin vor, haben sie gesagt, Herr Malessa. Für viele ist es ja auch ein heiliges Buch.
Ja.
Was bedeutet Ihnen dieses Wort, die Heilige Schrift?
Es bedeutet mir, dass die Bibel zu jenen Gegenständen gehört, die einem heilig sein können. Mhm. Habe ich mal an der Filmakademie Ludwigsburg bei einem Workshop die jungen Kreativen gefragt, was ist Ihnen heilig? Mhm. Antwort, die Brosche meiner Oma. Die Erinnerung an unser Ferienhaus, als ich Kind war, der Sex mit meiner jetzigen Partnerin, solche Sachen. Mhm. Also es sind Gegenstände oder auch Erinnerungen, Räume, die man als bitte schutzwürdig, die man einfach hochhält. Mhm. Und deswegen verstehe ich, wenn manche Leute sagen, dieses Buch ist mir heilig, weil sich ein Psalmvers bei einer Beerdigung oder ein Konfirmationsspruch im Moment schrecklichen Leids, Autounfall, Invalidität, Krebsdiagnose, als aktuell für mich gesprochen bewahrheitet hat. So verstehe ich heilig. Das ist nicht per se, sondern für mich subjektiv mache ich diesen Gegenstand oder dieses Buch für mich heilig. Wir sagen manches Mal, das halte ich in Ehren.
Mhm, ja.
Es gibt Leute, die rahmen sich Autogramme von Stars ein und hängen die ins Treppenhaus. Mhm. Sowas meine ich.
Aber diese heiligen Momente oder Dinge, die Sie beschrieben haben, Herr Malessa, das sind ja alles Dinge, die mit mir was zu tun haben, Emotionen auslösen, die mir wichtig sind. Aber ich habe oft das Gefühl, dieses Wort, die Heilige Schrift, das schafft ja eher Distanz. Das ist dann das wertvolle Buch mit Goldschnitt, das steht im Regal, vielleicht vom Opa ererbt. Mhm. Ist das ein Problem für die Bibel?
Ja, ist es. Mhm. Definitiv. Vor allen Dingen dann, wenn Leute sagen, beim Lesen darf man ihr keine kritischen Fragen stellen.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, inwiefern muss ein heiliges Buch fehlerlos sein zum Beispiel?
Überhaupt nicht. Mhm. Zumal es ja nicht ein Buch ist, sondern jedenfalls in der protestantischen Version, das ist schon mal der Witz Nummer eins, Katholiken haben eine dickere als Evangelien. Also sprich 66 Bücher und Briefe und die entstanden über 1000 Jahre hinweg von höchst unterschiedlichen Autoren aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Ich kann nicht verstehen, wie jemand erwartet, die müsse in sich stimmig sein.
Aber man erwartet vielleicht, dass sie immer gültig, immer wahr ist.
Ja, das erwartet man dann, wenn man daran glaubt, dass es ein göttlich inspirierter Text ist oder Texte sind. Also ich nenne es mal das Vorschussvertrauen. Die Bibel sei, Achtung, Fremdwort, Offenbarung Gottes. Dem kann ich zustimmen, wenn es im Kontext anderer Offenbarungsquellen gesehen wird. Will sagen, ich glaube, dass Gottes Wort, ne? Also Heilige Schrift, Gottes Wort. Gottes Wort ist Stoff geworden in der Schöpfung. Gott sprach und es wurde, heißt es in Genesis 1. Ich glaube, Gottes Wort ist Mensch geworden in Jesus Christus, Jesus von Nazareth. Und ich glaube, Gottes Wort ist Text geworden in der Bibel. Und jetzt lautet die Frage, welche dieser sogenannten Offenbarungsquellen erklärt die jeweils andere? Mhm. Und wenn man das so in Beziehung sieht, dann kann auch ich, der die Bibel durchaus kritisch liest, als Journalist sowieso, sagen, ja, es ist ein heiliges Buch, ja, es ist Gottes Wort, was nicht bedeutet, dass darin jeder Satz von Gott an mich möglichst in Befehlform oder als Sündenregister oder Gesetzesvorlage gesprochen ist.
Aber wie ist das mit den Widersprüchlichkeiten? In Ihrem Buch über die Frage, wie man die Bibel heute verstehen kann, haben Sie ja da einiges zusammengetragen.
Ja, das könnte jeder zusammentragen, jede, die es einfach mal durchgängig liest. Meine Güte, noch eins. Also in der Schöpfungserzählung 1 kommen erst die Elemente, dann die Pflanzen, dann die Tiere und dann die Menschen. In der zweiten Version kommen erst der Mann, dann die Pflanzen, dann die Tiere und dann die Frau. Also das geht doch da schon los. Und mit vielen, vielen anderen Dingen. Sprichwörtlich geworden ist David gegen Goliath. Es gibt eine Textstelle, die sagt, der David hätte Goliath erschlagen. Es gibt eine Textstelle, die sagt, ein gewisser Elhanan habe den Goliath erschlagen. So, da gibt es jede Menge.
Aber was ist, wenn Menschen dann sagen, was stimmt denn nun?
Wahrscheinlich beides. Und zwar deswegen, wenn jeder Polizist weiß, 5 Zeugen eines Autounfalls erzählen, oder?
Ja.
So, wir haben, und das betrifft ja nicht nur irgendwelche Randthemen jetzt, wie Schlachtszenen aus der jüdischen Antike, sondern das betrifft ja die Kernbotschaft des christlichen Glaubens, nämlich von der Auferstehung Jesu am Ostermorgen. Das ist so unfassbar, das würde jeden Tatortkommissar in den Wahnsinn treiben, dass die 4 Evangelien, 4 unterschiedliche Arten, waren 2 Frauen oder mehr am Grab, kamen die erst dazu, als der Stein schon weggerollt war, oder fanden sie, oder war das
oder alles, hat der Engel den Stein weggerollt,
Engel, genau. Waren 1, 2 oder wie viele Engel, war Petrus dabei oder nicht, wer lief dann wohin, wann erschien der Auferstandene eigentlich den anderen, so. Und jetzt kommt der Gag. Da ich nicht der Meinung bin, 66 Bücher und Briefe aus 1000 Jahren müssten in sich stimmig sein, Klammer auf, nicht mal die Bauanleitung für ein IKEA-Regal finde ich in sich stimmig, Klammer zu, sage ich als Journalist, 4 verschiedene Zeugenaussagen, die in Einzelheiten ein bisschen variieren, sind für mich glaubwürdiger, als wenn alle vorher abgesprochenes Zeug synchron antworten. Sowas kenne ich noch von Beamten aus Diktaturen. Dann nehmen sie was auf als Radiojournalist und haben den Eindruck, die haben sich vorher abgesprochen. Das heißt, die Varianten oder die Spannung, die in diesen Texten liegt, ist für mich eben gerade kein Argument gegen die Glaubwürdigkeit, sondern für ihre Glaubwürdigkeit.
Andreas Malesse, in Ihrem Buch schreiben Sie, es geht nicht darum, an die Bibel zu glauben. Warum?
Naja, wenn Leute sagen, glaubst du an die Bibel? Nein, ich kann an ein Buch nicht glauben. Ich kann auch an Tisch und Stuhl nicht glauben. Sondern ich vertraue den Zeuginnen und Zeugen des Handelns Gottes, für die das Handeln Gottes war, dass sie mir ehrlich berichten. Ich vertraue den Zeugen, denen glaube ich, also den Autoren. Zweitens, ich glaube an die Tatsache, dass oder für mich ist es eine Tatsache, dass ein lebendiger Gott sich im menschlichen Jesus von Nazareth gezeigt hat. Anders ausgedrückt, dass Gott so ist, wie Jesus ihn uns schildert. Und wenn das in Texten mir berichtet wird von Leuten, die natürlich ganz Kind ihrer Zeit waren, was denn sonst, dann finde ich diese Texte einen wunderbaren Weg, um etwas über Jesus und Gott zu erfahren. Und ich finde diese Texte auch orientierunggebend und wegweisend für mich in meinem Alltag als Christ.
Der Untertitel Ihres Buches, Herr Malesse, heißt, warum ich der Bibel trotzdem vertraue.
Ja,
trotzdem ist sogar noch rausgehoben.
Ja,
warum trotzdem?
Ja, trotz dieser Widersprüche und trotz dem, was, jetzt muss ich leider ein bisschen unfreundlich werden, was die glühenden Verehrer der Bibel aus ihr gemacht haben. Also, US-Evangelikale haben seit, ich glaube, 1978 oder so, 3 sogenannte Chicago-Erklärungen verfasst, in denen verlangt wird, wer ein Christ sein will oder eine Christin sein will, muss glauben, dass sie a. widerspruchsfrei ist, b. irrtumslos und c. alles, was in ihr steht, Gehorsam fordert von mir, Glaubensgehorsam nennt man das. Das ist etwas, was die Bibel selbst von sich gar nicht verlangt. So, und deswegen trotz dem, was über die Bibel im Umlauf ist, sie sei ein Sündenregister, eine Gesetzessammlung oder alles, was da steht, habe irgendwie mit mir heute zu tun. Nein, hat es nicht. Meine Güte, mir werden Geschichten erzählt aus einer Zeit, die ist 3000 Jahre her. Ich bin übrigens auch kein Nomadenpatriarch mit einer riesigen Sippe und 1000 Schafen, der durch die Wüste zieht. Trotzdem kann mir Abraham, Isaak und Jakob ganz viel sagen für mein heutiges Leben. Das meint dieses trotzdem. Oder ich sage ein anderes Beispiel. König David, 900 vor Christus ungefähr, okay, hielt die Welt wahrscheinlich für eine Scheibe. Das mache ich ihm nicht zum Vorwurf. Wenn er aber in dem Psalmen schreibt, betet, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, dann beziehe ich daraus Trost, weil ich mir sage, Augenblick, Andreas, so verzweifelt du auch sein magst, heute Abend kann die Welt gar nicht untergehen. In Australien kochen sie schon Frühstückskaffee und die Kinder laufen zum Schulbus. Dieser Text hat für mich Hoffnung, auch wenn er geschrieben ist von einem Menschen, der gar nicht wusste, dass die Sonne um die Erde, Erde um die Sonne kreist. Also die, ja. Fertig. Mhm. So, ich erwarte also, und 99% der Leute können das auch, dass sie zwischen zeitbedingten Aussagen und zeitlos gültigen unterscheiden können.
Herr Malesser, Sie haben diese Leipziger Studie schon angesprochen, die erste ja wirklich repräsentative Befragung über die Nutzung der Bibel. Unter Protestanten und Katholiken kommt ein gutes Drittel so gut wie nie mit der Bibel in Berührung. Mhm. Zwei Drittel schauen mindestens gelegentlich mal hinein. Das war für die Forscher schon ein überraschend hoher Wert an Nichtlesern unter den Religiösen. Eben. Aber noch mehr überrascht hat wohl, dass von denen, die sich selbst als religionslos bezeichnen, Sie haben es schon mal erwähnt, knapp die Hälfte doch immer wieder mal in die Bibel schaut oder sagt, oh, eigentlich interessant. Mhm. Was macht die Bibel so interessant für Menschen, die eigentlich nicht an Gott glauben?
Ich würde mal sagen, ihre psychologische Tiefe und ihre theologische Tiefe natürlich auch. Will sagen, wer ein Gespür hat für Texte, die mehr sind als kleine kluge Sprüchlein aus dem Drehständer der Buchhandlung. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Saft draus und so. Wer ein Gespür dafür hat und gute Romane von Trivialliteratur unterscheiden kann, der spürt, was hinter den Psalmen, hinter Salomos Texten, was in einzelnen Prophetenworten drinsteckt, dass man sagt, meine Güte, das ist ja ein Merksatz. Hans-Dieter Hüsch, der schon erwähnte Kabarettist, hat gesagt, mein Lebenswort und mein Sterbenswörtchen, das sind Texte, die mich trösten und Dinge ausdrücken, die ich selber vielleicht gar nicht ausdrücken könnte. Und das geht übrigens Leuten so, die zu einem Jubiläum, zu einem Geburtstag oder gar eine Kondolenzkarte schreiben müssen und plötzlich merken, ja, ich will aber mehr schreiben als Kopf hoch wird schon wieder. Ich leihe mir gewichtige, lebendige Worte aus der Bibel. Das vermute ich, könnte ein Grund sein, warum auch Nicht-Religiöse die Bibel wertschätzen.
Ist es denn für den Theologen Andreas Malesser okay, wenn die Bibel, ich sag mal in Anführungszeichen, nur als Kulturgut gesehen wird?
Ja, es ist ein Problem.
Ja,
weil ich kann mich zwar auch, wenn ich eine Firma vererben soll oder wenn ich Erbe einer Firma werden soll, mit Buddenbrooks identifizieren. Oder ich kann bei einer Reihe berühmter Schriftsteller lernen, wie man sich ruiniert durch Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das ist aber eine andere Identifikationsfläche als die, die ich in der Bibel finde. Weil es eben immer dieses Extra gibt, möglicherweise versucht Gott gerade dir durch diese Geschichte oder durch diesen Psalmvers oder durch dieses liturgische Stück, es werden ja Bibelverse in Gottesdiensten zitiert, etwas in deine heutige Situation hinein sagen. Und das passiert nun mit Verlaub weder mit Grimms Märchen noch mit Nils Holgersohn oder Pippi Langstrumpf. Ja, auch wir sind mit unseren Töchtern im entsprechenden Alter nach Vimmerby in Schweden gefahren und haben jede Szene aus Michel von Lönneberger live nochmal nachgespielt erlebt. Und es ist wunderbar. Und alle Kinder träumen davon, Pferde hochheben zu können und in der Küche Chaos anstellen zu dürfen. Trotzdem gibt es einen Unterschied. Astrid Lindgren hat nicht den Anspruch, dass sie uns Erziehungstipps geben will. Diesen Anspruch gibt es aber in der Bibel, wenn es um meine Lebensbewältigung geht.
Es gibt ja Menschen, für die ist es schwer, in der Bibel zu lesen, weil sie sich über Dinge ganz handfest ärgern. Mhm. Reden wir mal über diese Ärgernisse. Zum Beispiel Sätze wie das Weib schweige in der Gemeinde. Also der, ja, der Grundsatz, Frauen kommen in der Bibel nicht gut weg.
Doch, Frauen kommen im, jedenfalls im christlichen Teil der Bibel, im neuen, sogenannten Neuen Testament, sehr, sehr gut weg. Lesetipp, Römerbrief, Kapitel 16, die Grußliste. Nicht überlesen, drüber nachdenken, was da alles an Frauen erwähnt werden und eine Apostelin Junia, die herausragend war, die schon Christin war, bevor Paulus, der berühmte, vom Saulus zum Paulus wurde, die schreibt Paulus ihr und bedankt sich bei ihr, mit ihm im Knast saß. Die war also auf makabre Weise als Märtyrerin bereits gleichberechtigt. Das war die Chefin der Gemeinde Rom. Hallo, Weltstadt, Zentrum eines Weltreiches und viele, viele andere könnte man jetzt nennen. Das sind alles so griechische Namen, lasse ich mal weg.
Aber ich sag mal, gerade in Rom darf heute nur noch ein Mann Chef sein, mit Bezug auf die Bibel.
Ja, so. Also, es gibt, Lukas 10, glaube ich, Vers 1, 72 Jünger und Jüngerinnen, eine große Schar von Menschen, die Jesus nachfolgten, deren Kerntruppe, die 12 Jünger, später Apostel genannt haben. Das waren nur Männer. Aber erstens, Jesu zu damaliger Zeit revolutionärer Umgang mit Frauen. Zweitens, die Tatsache, dass Frauen die ersten Zeuginnen der Auferstehung sind. Hallo, die waren damals gar nicht als Zeuginnen vor Gericht zugelassen. Wäre also die Auferstehung ein Bluff gewesen und nur behauptet, dann wäre es ja das Dümmste, Frauen als Kronzeuginnen anzuführen. Die Tatsache, dass es Frauen sind, die als allererste die Auferstehung Jesu bezeugen, ist für mich übrigens ein Indiz für die Historizität, also die Glaubwürdigkeit oder Tatsächlichkeit der Auferstehung. Zweitens, diese für damalige Zeiten revolutionäre Präferenz für Frauen hat die frühe Kirche dann in einer patriarchalen Gesellschaft regelmäßig abgebügelt, nicht zitiert etc. Im Übrigen mache ich nicht mal dem Paulus einen Vorwurf. Mag sein, dass sein Rat, Mädels, haltet mal die Klappe, für die Gemeinde Korinth zur damaligen Zeit, 60er, 70er Jahre, erstes Jahrhundert, seelsorglich angeraten war. Was weiß denn ich? Einen Vorwurf mache ich all jenen, die so tun, als hätte sich in 2000 Jahren nichts geändert.
Das heißt, das wäre auch ein Grund, sozusagen die Bibel nochmal neu zu lesen und sich auch frei zu machen von dem, was in Interpretation, Sie haben vorhin mal das Wort Gerüchte der Welt ist, also sozusagen nochmal einen unverstellten Blick zu suchen?
Ja, unbedingt. Hm. Wobei dieses ein Balanceakt ist, denn einerseits hält uns, davon bin ich überzeugt, Gott für schlau genug, dass wir Zeitbedingtes von Zeitlosem unterscheiden können. Beispiel: In der hebräischen Bibel gibt es für nomadisierende Schafhirten den Rat, wenn du gesessen hast, außerhalb des Lagers, vergrabe es. Das ist eine hygienisch sinnvolle Vorschrift für Menschen in der Wüste, dass sie bitte nicht ins Lager scheißen. Mhm. Auf gefrorenen Böden Nordeuropas geht das nicht. Und wenn ich jedes Mal zum Klogang mit dem Auto an den Stadtrand fahren müsste, ginge das auch nicht. So, also liebe Freunde, ich traue allen zu, dass sie Zeitbedingtes von zeitlos Gültigem unterscheiden können. Und das betrifft vor allen Dingen im Neuen Testament jedenfalls die Rolle der Frau, ihre Gleichwertigkeit oder, eine liebe Freundin hat mal formuliert, ihre Gleichwürdigkeit, die völlig außer Frage steht. Übrigens hat auch die katholische Kirche, die jetzt Frauen das Priesteramt verweigert, interessanterweise keine dieser Führungsfiguren, Apostelinnen, weder die Junia noch die Phoebe noch viele andere, jemals heilig gesprochen.
Anderes Reizwort, das vor allen Dingen ja auch für die sogenannten Bibeltreuen in den USA wichtig ist. Die Rechtgläubigkeit wird davon oft abhängig gemacht. Stichwort Homosexualität, das von Bibeltreuen, die sich so nennen, immer noch als schwere Sünde bezeichnet wird. Ja, wie geht man damit um, mit so einem Fall?
Das Problem dabei ist die alttestamentarischen Verdammnisse gegen Homosexualität. Die könnte man ja leicht unter all den vielen anderen Dingen, die übrigens auch Bibeltreue nicht befolgen. Ehebrecherinnen steinigen, keine Textilien aus Mischgewebe tragen, keine Garnelen essen, das fände ich jetzt besonders schade. Also, da könnte man ja noch sagen, gut, das ist jetzt ultraorthodoxes Judentum der Antike. Das Problem ist, dass der schon erwähnte Apostel Paulus auch im Neuen Testament sagt, Homosexualität sei ein Indiz für die Verworfenheit und die ewige Verdammnis desjenigen. Das könnte man ja daran erkennen. Da würde ich sagen, da widerspricht er sich selbst, wenn er im Galaterbrief schreibt, hier ist nicht Mann noch Frau, hier ist nicht Sklave noch Freier, wir sind alle Kinder Gottes und eins in Christus. Wenn er an anderen Stellen sagt, dass wir unabhängig von unserem moralischen Verhalten gerechtfertigt sind durch die allgenügsame Vergebung Jesu Christi. Da gibt es also bei Paulus, wie übrigens auch schon in der Beurteilung von Frauen, ganz nebenbei bemerkt, in sich selber Widersprüche. Und da müssen wir A, die Kultur der damaligen Zeit betrachten. Die Frage ist also die, hatte der Apostel Paulus Homosexuelle vor Augen, wie wir sie heute kennen, erleben in unserem Alltag? Konnte er schon darüber nachdenken, dass es eine genetische Variante ist? Antwort: Nein, konnte er nicht. Das ist im Grunde das ähnlich wie mit der Welt ist eine Tischplatte. Und zweitens, glaube ich, müssen wir an der Stelle eine in der Bibel selber zu verfolgende Entwicklung, Interpretation in Anschlag bringen. Das ist doch für mich auch der Knaller, gerade als Theologe und immer in Kirchengeschichte interessierter Mensch. Die Bibel ist ein Buch, das sich selber fortlaufend interpretiert, geradezu verjüngt. Ich sag mal ein alttestamentliches Beispiel. Nehemia und Esra, zwei Landesführer, die aus dem Exil zurückgekehrt, so eine Art Back-to-the-Roots-Bewegung auslösen, eine große Restauration. Und demzufolge multikulturelle oder bireligiöse Ehen zwangsscheiden lassen. Hallo, Esra reißt Israeliten, die mit Moabiterinnen verheiratet sind, an den Haaren. Es klingt für uns nach iranischer Sittenpolizei. Furchtbar. Das ganze Buch Ruth im Alten Testament ist eine wunderbare Liebesgeschichte eines Israeliten mit einer Moabiterin. Also die Bibel interpretiert sich ja auch selbst.
Aber kommt dann nicht in Diskussionen darüber genau das, dass jeder sich seine Bibelstelle, ihre Bibelstelle rauspickt, die ihm passt, und dann schlägt man sich mit Bibelstellen gegenseitig tot? Also die Frage ist ja, wo kann ich tatsächlich kritisch sagen, das ist das, woraus ich heute Lehren ziehe?
Wenn Sie sagen, das ist das, woraus ich, Lothar Bauerochse Lehren ziehe, ist es okay. Natürlich kenne ich diesen Einwand, huch, dann ist ja alles subjektivistisch und relativistisch, macht ihr eigentlich, was ihr wollt. Das Judentum hat auf diese berühmte Frage, wie ist ein Text zu verstehen, wie autoritativ und verbindlich ist er, immer geantwortet, unsere Ethik ist eine dialogische Ethik. Dafür gab es übrigens Pharisäer. Das waren Kasuistiker, die gesagt haben, diese 613 Geh- und Verbote der Tora werden wie folgt in deinem Falle angewendet. Deswegen waren die sehr beliebt und kommen im Neuen Testament ungerechtfertigterweise zu schlecht weg, finde ich. Okay, das Judentum hat immer schon gesagt, Psalm 32, Vers 8, da sagt Gott, sei doch nicht wie ein Maultier, das man mit Zaum und Zügel bändigen muss, sondern ich will dich mit meinen Augen leiten. Was für ein wunderbarer Satz. Setzt Blickkontakt voraus. Also, was für mich, Andreas Malessa, und Sie, Lothar Bauerochse, autoritativ verbindlich ist, sollte sich herausstellen im betenden Lesen der Bibel und im Dialog mit dem Auferstandenen und im Dialog mit den Brüdern und Schwestern einer Gemeinde.
Es bleibt dabei, Andreas Malessa, Sie haben die Bibel gelobt als großen Roman, als Werk der Poesie, als Füllhorn der Themen. In der schon erwähnten Umfrage sagen 70% der Befragten, sie lesen nie in der Bibel, vor allem, weil sie ihnen fürs aktuelle Leben nichts zu sagen hat. Können Sie das nachvollziehen?
Nur als Vorurteil und Ignoranz.
Ja. Okay.
Dann würde ich sagen, lesen. Mhm. Oder wenigstens mal ein paar Leute fragen, die sie gelesen haben, und zwar nach Erlebnissen mit ihr. Es gibt doch immer mal wieder diesen Moment, dass man sagt, dieser Satz von dir, das war entscheidend für mich. Also will sagen, diese Ignoranz, lese ich nicht, hat mit mir ja nichts zu tun, lässt sich nur durch Ausprobieren widerlegen.
Also ein Appell zu frischer Neugier. Herr Malesse, wenn Sie jemand fragt, was habe ich davon, wenn ich die Bibel lese, was antworten Sie?
Lebensbewältigung.
Vielen Dank für das Gespräch.